ein römischer, katholischer Priester, ein reformierter Pfarrer und ein jüdischer Rabbi haben sich mal getroffen, um theologisch zu diskutieren, wann eigentlich das Leben beginnt. Und sie haben dort alle möglichen Argumente vorgebracht und alles Mögliche miteinander debattiert. Und er sagt, der römisch-katholische Priester sagt, das Leben beginnt mit der Zeugung. Das ist doch eigentlich ganz klar, oder? Und er sagt der reformierte Pfarrer, ja was, das stimmt überhaupt nicht. Das Leben beginnt mit der Geburt, oder? Dann kommt das Leben raus. Vorher weiß man noch nicht so genau, das Leben beginnt mit der Geburt. Und er sagt der jüdische Rabbi, ihr habt doch alle keine Ahnung. Das Leben beginnt, wenn Kinder aus dem Haus sind und der Hund stirbt. Muss immer wieder lachen, wenn ich das denke. Haben wir vor einiger Zeit erlebt bei uns daheim. Kinder sind aus dem Haus, Hund ist jetzt auch gestorben. Jetzt sind wir im Leben drin. Und ausgerechnet jetzt zieht uns ein Sohn wieder bei uns daheim ein. Bevor er dann heiratet. Das ist ja noch einmal ein paar Monate bei uns. Genau, es ist eine wunderschöne Phase. Wenn man in den Teil vom Leben kommt, das sage ich für alle, die jetzt noch kleine Kinder haben, es geht einmal vorbei und dann kann man sich auf die Zeit freuen, die dann kommt. Man ist zwar körperlich nicht mehr ganz so fit und vergisst manchmal, wie man heißt, aber der Rest funktioniert super. Gut, ich bin hier jetzt wirklich wunderschön begrüßt worden, es tut mir immer noch gut. Das könnt ihr ja nicht jedes Mal machen, wenn ich komme. Machen sie bei uns daheim nie, oder? Genau. Ich bin Lückenfüller heute. Oder Marc und Miriam sind nicht da. Und ich fülle ihre Lücke. Das kann man zwar nicht, aber ich versuche es zumindest einmal, so gut ich kann. Und ich habe mich aber gleich ein bisschen informiert, wo ihr momentan so dran seid. Es geht bei euch über Jesus. Ich habe letztes Mal, also die Predigt, wo Marc und Miriam gehalten haben, letztes Mal, die haben wir auch teilweise reingezogen, damit ich weiß, was sie das letzte Mal gesagt haben. Und ich finde es also wirklich stark, wie sie euch helfen. Weil ich denke, es ist immer wieder auch eine Sache, wenn man eine Gemeinde leitet. Die Bibel nennt das, Neues Testament nennt solche Leute Hirten. Und Hirten sind nicht Leute, die über die Menschen, die ihnen anbefohlen sind, herrschen, sondern die so gut sie können, versuchen zu helfen, dass die Leute, die ihnen anbefohlen sind, wachsen dürfen. Dass sie mehr und mehr auch, in der Bibel gibt es so einen Begriff, so die Frommen sagen, dass sie sagt jetzt einfach einmal, umgestaltet in das Bild Christi. Tönt gewaltig, oder? Das mal übersetzt auf unser heutiges Spruch, dass wir Jesus ähnlicher wären. Ich sage gern, dass mehr Himmel aus uns rauskommt. Dafür sind wir eigentlich bestimmt. Das ist eigentlich unsere Berufung als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Und ich glaube, da haben wir noch Potenzial nach oben. Auch letztes Mal habe ich euch gleich ein bisschen erzählt, dass es echt wichtig ist, dankbar zu sein. Und zwar nicht nur Gott gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber. Wir nehmen das einfach so selbstverständlich, was da alles passiert. Wir nehmen unser Land so selbstverständlich. Dabei ist das eins von den besten Ländern, die ich kenne in der Welt. Und ich bin schon gleich ein bisschen rumgekommen. Das, was wir hier in dem Land haben, ist absolut außergewöhnlich. Die Freiheit, die wir haben, der Wohlstand, der da ist, die Sicherheit, die da ist, das ist mega, mega gewaltig. Wir vor kurzem haben wir treffen uns regelmäßig als Leiter in Bern, als Pastoren, wo verschiedene Gemeinden leiten. Und da hat einer von den Pastoren, der leitet bei uns die Vineyard, der hat dort einen Teil von einem Brief zitiert, den der Gesundheitsminister von Bern, haben wir Gesundheitsminister in Bern? Im Kanton Bern. Die heißen irgendwie anders. Der Gesundheitsoberjuhe. Der für Gesundheit zuständig ist, der schaut, dass wir alle gesund sind. Der heißt Pierre-Alain Schneck, heißt der. Das ist ein Frommer, der ist fromm. Der hat Täuferhintergrund, glaube ich. Der ist dort bei uns in der Kantonsregierung mit dabei und ist für Gesundheit zuständig. Und der hat einen Brief geschrieben an den Leiter vom VfG. VfG ist der Verband Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz. Das ist so der Dachverband von den verschiedenen Freikirchen, die es in dem Land gibt. So, wo auch quasi organisch wo sichtbar ist, auch gerade der Medien gegenüber oder auch der politischen Organe. Dass man da eine Ansprechperson hat, das ist der VfG. Und er hat dem VfG-Präsidenten einen Brief geschrieben und in dem Brief schreibt er im Wesentlichen, mit meinen Worten zitiert, also so im Sinn gemäß sagt er Folgendes: Ich bin extrem enttäuscht von der Freikirche und von vielen Frommen, die dort sind, die jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, auftreten, als wissen sie alles besser, verweigern sich unterzuordnen und leben so wenig das aus, was eigentlich Leib Jesu ausmachen soll. So wäre sie wahrgenommen, hat er geschrieben. Und das ist extrem tragisch. Finde ich übrigens auch. Wir sollten doch eigentlich jetzt in dieser Zeit wahrgenommen werden, als die Liebe weitergeben, nicht spalten. Die Einheit schaffen, die unterschiedliche Meinungen haben dürfen, aber nicht militant. Die auch lernen, sich unterzuordnen, weil das gehört auch dazu, zu einem Leben als Mensch, der Jesus nachfolgt. Jesus hat gesagt, ich bin meinem Vater untergeordnet. Ich mache nichts anderes als das, was ich meinen Vater sehe. Und auch für uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus heißt es, ordnet euch gegeneinander unter. Das ist mal das eine, Hebräerbrief. Oder auch ordnet euch euren Leitern unter, denn sie wachen über eure Seelen. Da ist was dahinter, da geht es nicht darum, Führer, Befehl, wir folgen dir, sondern das ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat, um uns zu segnen, um uns Schutz zu geben und auch weiterzuführen. Und ich glaube, in unserem Land hier stehen wir in der Gefahr, dass wir das verlieren. Und dass wir einfach alles Freelancer sind. Jeder für sich unterwegs. Ich tat, was mir recht dünkte. Und dann sind wir wieder dort, wo man schon mal war, zur Zeit von der Richter, Altes Testament. Die taten auch, was ihnen recht dünkte. Und wie die Storys ausgeht, könnt ihr mal lesen, Buch der Richter. Kommt nicht gut. Kommt echt nicht gut. Und deswegen glaube ich, ist immer wieder wichtig, dass wir uns auch an dem orientieren, was Jesus wichtig ist. Und dass wir das auch durch unser Leben widerspiegeln. Ich wünsche mir so fest, dass ihr hier in Reitnau, in dem Dorf, bekannt seid als die Gutes tun. Als die für den Frieden in dem Ort einstehen. Als die anderen dienen. Als die Hoffnung vermitteln. Als die eine klare Überzeugung haben, oh, aber nicht militant, um der anderes um die Ohren zu schlagen, sondern die Hoffnung haben, die Frieden in ihrem Herzen haben, die wissen, wer sie sind. All das wünsche ich mir ganz fest, weil ich glaube, der Ort, der hat es verdient. Die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die brauchen doch eine Bibel, wo sie lesen können. Und das ist in der Regel nicht das Buch hier, sondern du. Die lesen dich. Die lesen dich in deinem Arbeitsplatz, die lesen dich in deiner Familie, wenn du nicht fromm bist, die lesen dich in dem Dorf hier, mehr als du denkst, oder? Die haben Fernrohre, wo sie die sogar lesen können, oder? Auf Distanz, und dann diskutieren sie miteinander, was ich gelesen habe bei dir, oder? Und ich glaube, es ist so was Bedeutsames und Wichtiges, wenn die Leute, wenn sie uns lesen, feststellen, wow, das ist jetzt aber wirklich positiv. Nein, das erzähle ich nicht. Also jetzt, sonst komme ich nicht zum Ziel hin. Man hat mir die Aufgabe übertragen, über Johannes den Täufer zu reden. Johannes Kapitel 3 ist das. Und der Text lese ich euch mal vor, wo dort steht. Ich habe das in einer Übersetzung, wo man verstehen kann. Neue Genf-Übersetzung. Vielleicht könnt ihr es mal reinbringen. Johannes 3, 22 bis 36. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Jetzt ist noch wichtig, das ist noch bedeutsam. Da heißt's, Jesus taufte, steht da hier so. Wenn aber Kapitel 4, der erste Vers, liest, da schreibt der Johannes dort, dass Jesus nicht getauft hat. Seine Jünger haben getauft, aber er nicht. Ja, was stimmt denn jetzt, oder? Das oder das andere? Ah, ein fehlentdeckt in der Bibel. Ja, mit deinem westlich geprägten griechischen Denken hast du das. Das ist nämlich analytisch. Und das Denken, wo die Leute hier geprägt hat, wo das Neue Testament geschrieben haben, das ist im Wesentlichen, ich umschreibe es gerne mit hebräisches Denken oder orientalisches Denken. Und dort wird häufig Folgendes gemacht, nämlich es wird was umschrieben, was da passiert. Und das heißt aber nicht, dass jetzt der das im Detail gemacht hat oder jener, sondern die Gesamtheit hat es gemacht. Es ist ja häufig, das werdet ihr feststellen, wenn ihr Briefe lest von Paulus, der bringt zuerst einmal Schlussfolgerung und dann erklärt er, wie das Ganze so im Wesentlichen gegangen ist. Werdet ihr häufig feststellen. Römerbrief zum Beispiel ganz deutlich. Oder? Und das ist ja hier so, es wird ein Sachverhalt beschrieben, wo Jesus auch dabei war, weil der hat das Ganze ja geleitet, die Jünger waren unter seiner Leitung, aber er hat nicht getauft, sondern sie. Item, jetzt haben wir das verstanden, gell? Manche Sachen sollte man nicht zu fest westlich analysieren, weil wir wären den Menschen, die das geschrieben haben, im Auftrag vom Heiligen Geist, nicht gerecht. Lass jetzt gerade einsinken. Klick, 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 klick. Alles gut? Also, auch Johannes, der damals noch ins Gefängnis, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch. Und zwar in Enon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes und sagten ihm, Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch. Und alle gehen zu ihm. Konkurrenz. Der hat seine eigene Firma aufgemacht. Sein eigenes Movement. Da müssen wir doch jetzt was unternehmen, oder? Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als ein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Das ist jetzt das Gleiche wieder, oder? Keiner nimmt seine Botschaft an. Dann sagen wir, okay, dann muss man gar nicht weitermachen. Wenn es keiner ist, ist null, oder? So denken wir. Dann heißt es hier, doch wer seine Botschaft angenommen hat, ja was jetzt? Hier ist auch wieder eine große Tendenz angesprochen mit keiner nimmt seine Botschaft an. Es war ja nicht die Mehrheit, wo da jubilieren, das angenommen hat, was Jesus gesagt hat. Ja, die große Tendenz, die war so. Oder zum Beispiel, ich bringe ein anderes Beispiel, wo man auch lesen kann, dass Jesus nach Nazareth gekommen ist. Und das heißt, die haben ihm nicht geglaubt, oder? Das ist ja seine Heimatstadt oder seine Heimatortschaft. Die haben gesagt, was? Das ist der Schreiner, der macht jetzt so Zeugs, macht er jetzt einen auf Pharisäer oder was? Hat er zu viel Holzstaub geschluckt oder wie? Ja, und es heißt dann, dass Jesus dort nicht ein einziges Wunder tun konnte. Habe ich in meiner Bibel gelesen. Und dann heißt es auch, nächster Satz, außer, dass er einigen Kranken die Hände auflegte und die wurden gesund. So quasi, was jetzt, oder? Es wird Tendenz aufgezeigt. Nämlich, die haben ihm echt nicht geglaubt, es ist nicht viel passiert. Aber gleichwohl ist immer noch was passiert, oder? Und jetzt hier auch wieder, auf der einen Seite, Er verkündet das, was er gesehen hat und gehört hat. Da geht es über Jesus, oder? Der weiß, was im Himmel abgeht, mir nicht. Er kommt von dort, wir haben keine Ahnung. Er erzählt das hier, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Soweit einmal der Text. Ich glaube, ich erzähle doch das, was ich vorbereitet habe. Wir kommen da gleich wohl noch auf einen grünen Zweig. Ich gedacht, mir ist immer wichtig, oder wenn ich Bibel lehre, dann überlege ich mir immer auf der einen Seite, würde ich ganz gerne den Leuten dabei helfen, dass sie besser verstehen, was da steht. Weil das spricht einem dann mehr an. Aber mein Ziel ist immer mehr als das. Ich möchte gerne den Leuten helfen, in ihrem Alltag zu wachsen. Und da sind manche Bibelstellen hilfreicher und andere nicht. Die Bibelstelle hier, da haben wir jetzt überlegen müssen, was hilft da wirklich zu wachsen? Und da kommen wir dann noch drauf. Mir ist gleich mal was eingefallen, oder? Bei all dem, was da steht. Auf der anderen Seite aber ist es auch wichtig, einmal gleich ein bisschen Information zu kriegen. Und eine Frage, die man sicherstellen kann, ist, Johannes der Täufer, wieso hat er getauft? Wieso heißt er eigentlich der Täufer? Ja, weil er getauft hat, logischerweise. Also quasi hat Leute unter Wasser getaucht und sie wieder rausgeholt, oder? Das ist das, was er gemacht hat. Und er hat ihnen dann verschiedene Sachen gesagt, weil immer mehr von der Bevölkerung vom damaligen Israel zu ihm gekommen ist, an den Jordan, und hat sich taufen lassen, weil die haben alle gedacht, wow, ist das jetzt vielleicht der Messias? Ist das jetzt vielleicht der, wo in unseren Schriften vorhergesagt worden ist, dass der kommt und uns befreit und alles neu macht? Das war damals echt eine große Erwartung unter dem Volk Israel. Es wäre mal spannend, jetzt mit euch Einführung ins Neue Testament zu machen. Das mache ich manchmal, habe ich so Schulungen innerhalb von Foursquare Schweiz. Und da könnten wir jetzt drüber reden, was das für eine Zeit war, als Jesus geboren war und auf die Welt gekommen ist. Was damals in Israel Sache war. Das wird jetzt leider lang das nicht, weil da brauchen wir echt ein paar Stunden für das. Kurz zusammengefasst könnte man Folgendes sagen. Die Juden waren unter der Herrschaft von den Römern. Bevor die Römer gekommen sind, waren sie unter der Herrschaft von den Griechen. Von den sogenannten Seleukiden oder Ptolemäer. Das war quasi eine Folge vom Reich von Alexander dem Großen. Das ist in der Schule gelernt, Alexander der Große. Schon mal gehört von dem? Ja? Wer hat schon mal was von dem gehört? Es lebe das Schweizer Bildungssystem. So gut, oder? Dann wisst ihr auch, dass der nicht alt war, ist der Mann, der ist Mitte 30 war und dann ist er schon gestorben. Und innerhalb von den paar Jahren, wo er da regiert hat, hat er quasi der ganze vordere Orient bis nach Indien erobert. Das ist echt viel. Und unter anderem auch so nebenbei Judäa mit allem, was dazugehört. Bis hin nach Ägypten. Die haben es ja gerade geschnappt. Danach ist das Reich zerfallen in vier Teile. So quasi, er hat vier sogenannte Diadochen gehabt, die waren unter ihm, haben die regiert und haben für Recht und Ordnung gesorgt. Und als er weg war, haben sie gesagt, so, jetzt sorgen wir untereinander für Recht und Ordnung. Weil der Mensch will immer alles haben, oder? Und drängt immer an die Spitze, weil dann sagt man keiner mehr was ich machen muss, er kann selber sagen, was gemacht wird. Aber die Stress untereinander kriegt und letztendlich sind zwei Reiche übrig geblieben, oder zwei von den Diadochen. Der Seleukos und der Ptolemäus. Der Seleukos hat mehr so die Gegend der Richtung Türkei überregiert und der Ptolemäus das über Ägypten so. Die zwei. Und dummerweise, blöderweise, war Israel genau in der Mitte. Deswegen war das in der Regel immer Schlachtfeld. Über 150 Jahre mindestens. Weil wir sind die einen gekommen, haben alles platt gemacht, weil sie gegen die anderen gegangen sind. Dann sind die anderen wieder gekommen gegen die einen. Und dann haben die einen aufs Deckel gekriegt und haben sie aus Frust den Juden einen aufs Dach gegeben, weil sie verloren haben. Es ging einfach hin und her. Es war nicht lustig für die Leute, die dort gewohnt haben. Das Volk Israel. Das, was übrig geblieben ist, was zurückgekommen ist aus der Gefangenschaft. Die waren ständig unter Druck. Gleichzeitig ist mehr und mehr so ein religiöser Move aufgekommen. Pharisäer sind in der Zeit entstanden. Ja? Die sogenannten Schriftgelehrten hat es da mehr und mehr gegeben. Und je mehr man sich mit der Schrift, also das Alte Testament nennen wir das heute, auseinandergesetzt hat, desto mehr hat man entdeckt, da ist einer vorhergesagt, der da kommen soll. Ein Gesalbter. So wird er im Buch vom Prophet Jesaja genannt. Oder der Daniel, Buch Daniel, oder kennt ihr wahrscheinlich auch, der redet von einem sogenannten Menschensohn, der da kommt. Und der Gewaltiges macht für sein Volk, für das Volk Israel. Es gibt noch verschiedene andere Stellen, die in die Richtung gehen. Und das alles hat so eine Art Messias-Hoffnung geschürt. Okay? Und dann kam Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer ist eine interessante Geschichte. Der ist eigentlich, ja, wie sagt man es dem? Das kommt ja mal, es kommt in der Bibel öfter vor, dass Frauen zu alt sind, um Kinder zu kriegen. Und seine Mutter, Elisabeth, das war auch so eine, die war schon zu alt, um Kinder zu kriegen. Sein Vater auch. Und eines Tages stand da mal ein Engel bei ihrem Zimmer. Weiß nicht, wie würdest du reagieren, wenn du einmal so ein Engel bei dir wäre? Es muss gewaltig sein, finde ich, oder? Wenn, weißt du, bist bei dir daheim, Tür ist zu, und auf einmal ist da einer drin. Durch die Wand gegangen, irgendwie. Und es steht da und sagt, grüezi wohl. Sagt, kurz zusammengefasst, du bist schwanger geworden und das Kind, wo du gebären wirst, das wird ein Junge sein, oder? Und der wird im Geiste von Elia daherkommen. Das ist übrigens auch alles Testament Maleachi, wird gesagt, bevor das Ende kommt, ja, bevor der große Tag des Herrn kommt, kommt der Elia nochmal. Alles Testament ist ein Prophet, einmal der Testament gewesen, oder? Und quasi, die kriegt er gesagt, und auch wenn ich es richtig weiß, ihren Mann dann auch vom Engel, der trifft ihn im Tempel, oder? Sagt ihm dort, hallo, wie geht's? Und sagt im Wesentlichen, das wird passieren, ihr werdet ein Kind kriegen, nenn ihn Johannes. Und dann hat er sich überlegt, ja, aber in unserer Familie heißt gar keiner Johannes, weil dort hat man immer quasi den Namen übernommen. Spart man sich Tinte, oder? Muss nicht immer alles neu ausschreiben, sondern hat immer den gleichen Namen. So. Dann hat er gesagt, das gibt's bei uns gar nicht. Es gibt einen Stress in der Familie, oder? Wenn da jetzt was Neues eingeführt wird, Johannes. Aber der Engel hat gesagt, so soll er heißen. Und der wird im Geiste Elias dem vorhergehen, der kommt. Das war der Job vom Johannes. Und als dann die Zeit reif war, ist der Johannes aufgetreten. Er war ein kurliger Mensch, ganz kurlig. Der hat vegetarisch hat er nicht gelebt. Der hat immerhin Heuschrecken und so gegessen. Also ich weiß nicht, ob das ein gutes Essen ist. Heuschrecken und glaub Honig, wenn ich es richtig weiß, hat er gegessen. Hat in der Wüste gelebt und hat so ein Kamelhaarmantel an der Orka. Ich weiß nicht, ob was drunter Orka, das weiß ich nicht, wird nicht gesagt, oder? So weit geht es jetzt nicht. Aber er war einfach ein sehr, sehr interessanter Mensch. Hat vom Äußeren her ähnlich ausgesehen wie eben so ein Elia. Von seiner Aufmachung her. Und dann ist er irgendwann einmal, als in die Zeit reif war, hat er angefangen, am Volk Israel zu sagen, sie sollen endlich mal umkehren. Tut Buße, ändert euer Leben, lasst euch taufen. So quasi, das hat er gebraucht. Und so quasi könnte man sich fragen, ja, wieso bringt er Taufe? Was hat er da was Neues erfunden? Und mir ist gerade eben, als ich da gesessen bin, ein Bibeltext gekommen, der war mir noch nicht im Kopf. Und der gibt aber extrem viel Antwort drauf, warum der tauft hat. Und den lese ich mal gern vor. Wir haben den leider nicht auf der Präsentation. Ich habe ihn aber in meiner Bibel drin. Das ist schon mal gut. Hesekiel 36. Hesekiel 36, dort redet der Prophet Hesekiel über die Zukunft von Israel, von den Juden, vom Volk Gottes. Und er sagt, er geht sogar noch weiter, er redet da über dich und mich. Und die Nationen sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin, euch sind Juden. Ja, wenn ich an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Nationen herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Und von eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist eigentlich einer von den Gründen, warum das der Johannes getauft hat. Er erfüllt oder er fängt an, das zu erfüllen, was dort vorhergesagt wird. Nämlich, Gott wird Menschen reinigen. Er wird sie reinigen von ihrer Schuld. Nicht nur die Juden, sondern auch dich und mich. Und er wird seinen Geist in ihnen geben. Jetzt gehen wir vielleicht einmal schnell im Johannes 3 ein paar Verse weiter führen. Also bevor der Johannes da dran kommt, in dem Text da hier, wo ich gerade vorhin vorgelesen habe, kommt der Nikodemus dran. Weiß nicht, Nikodemus, schon mal gelesen, wisst ihr, wer das ist? War ein Pharisäer. Also einer der, heute würde man sagen, ein Theologe. Vielleicht hat er einen Doktor der Theologie gehabt, das wiederum weiß er nicht. Er hat zum engeren Kreis gehört von den Pharisäern damals. Und er war interessiert an dem Jesus. Er war interessiert. Er ist zu ihm nachts gegangen. Jetzt sagen viele Fromme, das hat er heimlich gemacht, darum nachts, oder? Aber das sollte man nicht unbedingt so verstehen. Weil du musst wissen, in dem Land ist es tagsüber ziemlich warm. Israel, oder? Weißt du, ob du schon mal dort warst? Da kann es echt warm werden. Und viele Sachen, speziell auch Meetings, und wenn man Dinge diskutieren wollte, hat man in den Abendstunden gemacht, wenn es kühl war. Weil dann hat man, wie soll ich sagen, kein Knusch im Kopf gehabt, weil es heiß ist. Dann hat besser reden können miteinander. Häufig ist man aufs Dach gesessen, weil sie aber viel Flachdächer hatten. In Indien zum Beispiel haben sie das auch oft. Ich habe auch schon manchen Gottesdienst auf dem Dach oben gemacht von Häusern, oder? Und dort oben, da hat man sich auf dem Flachdach getroffen, weil es dort eben kühler ist wie unten. Das musst du eher so verstehen. Der hat sich da nicht heimlich hergeschlecht. Das hat er gar nicht nötig. So einer wie er hat das nicht nötig. Und er hat mit Jesus geredet, der Nikodemus, und hat ihm gesagt, Jesus, erklär doch mal, was geht hier ab? Und dann sagt Jesus ihm einen interessanten Satz. Er sagt ihm, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hast du noch den Text aus dem Hesekiel im Kopf? Hesekiel 36? Worüber redet dort der Prophet? Über Reinwaschen von Gott, das macht er mit Wasser. Und dass er seinen Geist ihnen gibt, oder? Ne? Noch im Kopf? Auf das nimmt Jesus Bezug und geht davon aus, der ist ja Theolog. Der kennt das alles. Der sollte eigentlich wissen, was Sache ist. Aber wahrscheinlich hat es der Nikodemus nicht geblickt. Weil der kommt nämlich und sagt, Jesus sagt auch noch, du musst von Neuem geboren werden. Wenn du den Hesekiel-Text liest, wo wir gerade vorhin angeschaut haben, dann steht es ja, oder? Dass Gott was Neues schafft. Dass er reinigt und sein Geist ihnen gibt. Eigentlich müsste das begreifen. Aber er begreift es nicht. Er fragt Jesus, Wiedergeburt, wie komme ich wieder in meine Mutter hinein? Das ist noch kompliziert. Rausgekommen bin ich mit 3500 Gramm und 51 Zentimeter groß, wenn er so ein Durchschnittsgiel war. Jetzt ist er vielleicht 1,60 Meter groß und wiegt 80 Kilo, nein, 70 Kilo. Da passt du nicht mehr drin. Das geht nicht. Er ist so gekommen, Jesus, wie soll das gehen? Und Jesus sagt ihm, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Da quasi, hast du den Text nicht im Kopf? Und so geht es uns manchmal, oh Leute, mir war auch manchmal, sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sachen, die so klar sind, Sachen, die so klar gesagt worden sind, sehen wir nicht. Bei der ganzen Corona-Krise, als das Ganze losgegangen ist und mehr Verordnungen gegeben worden sind von unserer Regierung, habe ich mich aufgeregt. Quasi, was soll jetzt das? Ich habe mich echt aufgeregt, fragt meine Frau. Und dann habe ich Römer 13 wieder entdeckt. Das heißt, ich soll mich jeglicher Regierung unterordnen, die Gewalt hat. Weil es kommt von Gott, Regierung kommt von Gott. Er hat das alles geordnet. Ich soll mich dem unterordnen, steht dort. Da habe ich wieder klar gesehen. Und er gewusst, okay, jetzt ist einfach das gefordert. Weil die Regierung hier in Bern, die wollen mir meinen Glauben nicht absprechen. Okay? Sie sagen nicht, du musst jetzt aufhören, Jesus noch zu folgen. Weil es gibt fromme Leute, die sagen, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Ich habe nie in der Bibel gelesen, dass Gott sagt, du darfst keine Maske tragen. Das habe ich nie gelesen, oder? Du darfst dich nicht impfen lassen und so. Das habe ich nie gelesen. Aber ich habe gelesen, ich soll mich mit der Regierung unterordnen. Und dass man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen, das sagt der Petrus und der Johannes am Hohen Rat, ja, den Pharisäer und Schriftgelehrten und so, ja, wisst ihr noch? Er sagt es denen, als die ihnen sagen, ihr müsst aufhören, von dem Jesus zu reden. Wir verbieten euch das. Wenn ihr von dem Jesus redet und sagt, er sei der Messias und all das, dann kriegt der eine aufs Dach. Und dann kommen der Petrus und der Johannes und sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können ja nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So quasi, wisst, das Herz voll ist, geht der Mund über. Wir können nicht aufhören. Und die haben ihnen gesagt, ihr müsst aber, sonst gibt's Ärger. Und dann war ihre Botschaft, wir müssen in dem Fall Gott mehr gehorchen. Da geht's um Jesus. Ja? Nur um ihn. Ihr habt nirgends, während den 2 Jahren, eine Botschaft gehört von unserer Regierung, die gesagt hat, du darfst nicht mehr von Jesus reden. Zur Strafe impfen wir dich. Nie, habe ich nie gehört. Aber eine Sache habe ich in der Bibel gelesen. Nämlich, ordne dich unter. Du bist ein Teil von dem Land, du bist ein Teil von der ganzen Gesellschaft hier. Und hier ist einfach gefordert, dass du dich unter und einordnest. Weißt du, so Sachen, die sehen wir dann auf einmal nicht mehr. Der Nikodemus hat nicht gecheckt, wer der Jesus ist, obwohl er es hätte können. Steht ja in der Bibel drin. Dafür haben sie gedacht, der Johannes der Täufer ist's. Und haben ihn bedrängt und haben gefragt, bist du der Messias, oder? Bist du Elia? Und er hat gesagt, nein! Nein, ich bin nur der, der vorausgeht. Ich bin der, der den Weg frei macht. Das hat er gesagt. Nach mir kommt einer. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich komme gleich ein bisschen von meiner Predigt ab. Aber das macht nichts. Dafür gibt es gleich ein bisschen mehr Info und Hilfestellung. Was heißt es eigentlich, wenn Jesus mit Feuer tauft? Was heißt das? Ja, er tauft mit Heiliger Geist und mit Feuer. In der Regel hört man Folgendes bei der Frommen. Die eine sagen, das ist Verfolgung. Ja, durchs Feuer gehen und all das. Das ist Verfolgung. Die anderen sagen, das ist Läuterung, ja, das quasi von dir, also quasi du kriegst Stress und Druck, damit du, wie soll ich sagen, immer frommer wirst. Und wieder andere sagen, Kraft, das kommt mehr von der Pfingstler, oder die sagen, Feuerpower, oder so, noch mit lauter Stimme und all das, so. Feuerkonferenzen gibt's da zum Teil, oder, ich weiß noch, Reinhard Bonke hat so Sachen gemacht, Feuerkonferenzen, und ich denke einfach, nein, wenn du mal gleich ein bisschen den Text weiterliest, wo das vorkommt unter anderem, wo es über Johannes den Täufer geht, ist bei Matthäus findest du das, bei Markus findest du das und bei Lukas findest du das. Bei Johannes nur den Text hier. Dort kommt das nicht vor, aber der andere findest du das. Dann wirst du feststellen, dass Jesus sagt, dass Johannes der Täufer sagt, der nach mir kommt, der wird seine Tenne fegen. Ja, Tenne. Weiß nicht, ihr kommt, das ist hier noch Land, oder? Hier sollte man noch wissen, was eine Tenne ist. Wer weiß, was eine Tenne ist? Sag's mal schnell, was ist eine Tenne? Ja, und? Das ist jetzt einfach ein Schweizer Ausdruck für Tenne. Was ist das? Das ist
etwas, was Korn gelagert
wird. Da, wo das Korn gelagert wird. Seht ihr das auch so? Alles klar, sind wir froh. Das hat es damals auch schon gegeben. Und jetzt muss man einfach wissen, Korn. Das ist auf dem Feld gewachsen. Und das hat man ernten müssen. Und damals hat man das folgendermaßen geerntet, dass man die Schnitter sind ins Feld gegangen und haben mit ihren Sicheln das Korn, was auch immer das war, abgeschnitten, haben es gebündelt in Garben, heißt das. Wie sagt man hier in der Schweiz für das? Garben. Sagt man auch Garben? Im AGO? Nichts Neues. Also, Garben, die hat man es gebündelt und dann ist man anschließend mit einem Ochsenkarrer oder so, oder mit, ja, Pferde habe ich ja nicht so oft gehabt, Ochsen mehr. Karako hat das Ganze aufgeladen und hat es dann in die Scheune gebracht, unter Dach. Dort war es dann. Hat man noch kein Brot backen können damit, einfach nicht. Dann war es dort bis es Herbst war. Warum? Da hat man draus nichts mehr machen können. Das Wetter hat sich geändert, es ist mehr Regen gekommen und all das. Und dann hat man, und auch ein bisschen mehr Wind ist gekommen, weil den braucht man, und dann hat man zu dreschen begonnen. Ich bin früher in meinem vorherigen Leben bin im Mähdrescher gefahren. Dort habe ich nebenher mein Sackgeld verdient. Und ein Mähdrescher, der macht innerhalb von ein paar Minuten all das, was die innerhalb von ein paar Monaten gemacht haben. Ja, vom Schneiden angefangen bis hin zum, das Korn denn da ist, und zwar sauber, ohne irgendwelche Spreuneben drauf, alles nur noch gereinigt, macht ein Mähdrescher innerhalb von ein, zwei Minuten, vom Abschneiden bis hin das Stroh rausfällt und das Korn oben in den Tank hineingeht, ein, zwei Minuten ist passiert. Also, und die haben dort Monate gebraucht. Also, jetzt ist Herbst, oder? Der Wind geht anfangen. Jetzt geht's los. Jetzt wären die Garben fürgeholt, wären auf dem Tenn, also auf dem Ding da ausgebreitet. Und man kommt mit Knüppel. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen auf Fachdeutsch. Schlägel. Dreschschlägel. Merci vielmal. Und hat auf das Innen geprügelt. Was? Habe ich was falsch gesagt? Dreschflegel. Was habe ich gesagt? Dreschflegel. Dreschflegel. Und haut mit den Dreschflegel auf das Zügste I. Und es trennt das Stroh vom Weizen und vom Spreu. Stroh kann man dann wegnehmen, jetzt hat man Weizen und Spreu. Mit dem kann man nicht zur Mühle bringen, damit es Mehl wird. Das gibt kein gutes Mehl. Die Spreu muss weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sagen, Knie her und pick alles raus. Das geht ewig. Was man aber auch machen kann, ist sagen, es hat doch Wind. Und der Weizen ist schwerer als Spreu. Komm, wir nehmen eine Schaufel, eine Worfschaufel, ne? Rein, hochschmeißen, ganz hoch. Der Wind macht die Spreu weg, der Weizen fällt wieder runter. Dieses Bild braucht der Johannes, um zu erklären, was Jesus macht. Er trennt die Spreu vom Weizen. Das Gute wird vom Schlechten getrennt. Und das Schlechte, ja, die Spreu, was hat man mit der gemacht? Man hat sie verbrannt. Man hat sie verbrannt. Was Jesus macht, wenn es heißt, er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen, heißt, er brennt weg, was nicht hergehört bei dir. Auf der einen Seite gibt er dir seinen Geist ihnen. Ja, Jesus sagt dem Nikodemus, du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Wie? Kann doch nicht in meine Mutter hineingehen. Nein, das macht Gott, indem er dir seinen Geist gibt und dir reinigt. Feuer in dem Reinigungsprozess heißt, das wird verbrannt, und was verbrannt ist weg. Das kann man nicht mehr für holen. Das ist weg. Ja? So musst du das verstehen. Wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann nimmt er unsere Schuld weg. Er nimmt sie nicht auf die Seite, schließt sie irgendwo ein, und wenn wir mal wieder nicht so richtig gut unterwegs sind, dann holt er sie führen und zeigt sie uns und sagt, hey, hier, da. Ne? Nein. Er nimmt es weg, komplett. Johannes der Täufer, er ist ein interessanter Mensch. Jetzt gehen wir mal gleich ein bisschen, schauen wir mal, was er so gemacht hat. Er taufte. Auf der einen Seite haben wir jetzt die Hesekiel-Stelle angeschaut. Ja, das ist quasi, er illustriert das, was dort steht. Mit einem Ziel, auf Jesus hinzuweisen. Was aber auch noch gesehen werden muss, ist Waschungen. Gibt es im Alten Testament öfter. Sind im Alten Testament wichtig und machen deutlich, dass Menschen Sünder sind und Reinigung brauchen, bevor sie vor Gott treten können. Ja, 2. Mose 30, Vers 17 folgende, da geht es über das Reinigungsbecken, wo im Heiligsten vom Tempel gestanden ist, im Vorhof, wenn ich es richtig weiß, ansonsten behafte mich nicht an Kleinigkeiten. Bevor der Opferaltar kam das Waschbecken. Und diejenigen, die Priester und so, die Opfer gebracht haben, sie mussten zuerst einmal sich reinigen, indem sie ein Vollbad genommen haben. Dann erst waren sie in der Lage, Gott zu dienen. Vorher nicht. Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 10 geht auf das Ei. Dann gibt's einen anderen Text, zum Beispiel Jesaja 1, Vers 16, den habe ich euch hier an der Wand. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun. Wird immer in Verbindung gesetzt mit sich waschen. Johannes, auch ich kannte ihn nicht, sagt er. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Also quasi, sie ist taufe mit Wasser, soll Hinweise darauf, dass jetzt der Messias kommt und da ist. Das Ziel, auf der einen Seite Erfüllung von alttestamentlicher Prophetie, die Hesekiel-Stelle, wo da jetzt nicht steht, auf der anderen Seite schon was übernommen, was im Alten Testament gang und gäbe ist, nämlich bevor du Gott begegnest, mach dich sauber. Das ist eine symbolische Handlung, oder? Das sind nicht Sünder in dem Waschbecken drin geblieben. Einfach nicht. Das sagen die Leute auch gern. Wenn du dir taufen lässt, du kommst zum Glauben, du lässt dich taufen, musst nicht meinen, dass deine Sünde jetzt Aare da abschwimmt. Wir taufen die Aare, oder? In der Regel. Das ist ein Fluss bei uns in Bern. Für die es nicht wissen. Wenn du da taufen lässt, oder? Musst nicht denken, dass deine Sünde jetzt da abschwimmt und je, pass denn auf, dass du nicht weiter unten bist, sonst kriegst du sie ab, oder? Nein. Das ist einfach eine symbolische Handlung. Weil, reinigen tut Gott uns, nicht mehr. Mir gebe einfach zum Ausdruck, ich brauche das echt dringend, die Reinigung, ich kann mich nicht selber reinigen. Johannes hat zum Ausdruck gebracht, ihr braucht das und es kommt einer, der es kann. Das Zweite, er ist die Stimme eines Rufers in der Wüste. Das sagt er von sich selber, dass er das sei. Das ist Erfüllung von einem Text in Jesaja 40, Vers 3. Er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebne dem Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Matthäus 3, Vers 1 bis 3. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Wieso hat Johannes der Täufer in der Wüste angefangen? Und übrigens, der Jordan ist nicht weit weg von der Wüste Juda. Das ist ziemlich nah beieinander. Wieso hat er dort angefangen und nicht in Jerusalem? Wieso hat er nicht Großstadt-Evangelisation gemacht? Sondern Outdoor-Events. Weil das so vorhergesagt war. Er erfüllt das. Er ist der Rufer. Man kann mit anderen Wort kann man sagen, Johannes bereitet die Bühne für Jesus, den Christus, vor. Er macht Bühne parat. Man könnte auch sagen, warte mal, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht falsch verstanden wird. Showmaster. Ein Showmaster, ich weiß nicht, ihr habt vor kurzem Swiss Sports Awards geschaut. Swiss Sports Awards, warum das man es auf Deutsch sagen kann, weiß ich auch nicht. Aber man hat es halt jetzt auf Englisch gesagt, Neudeutsch nennt man das, Englisch Neudeutsch. Swiss Sports Awards, und da gibt es auch der Rainer Maria Salzgeber, und die nebendran hat geheißen, wie auch immer, eine Frau, sind immer dann zwei, oder? Und die jetzt sind quasi Showmasters gewesen, aber es geht nicht um die, sondern um die Sportler, die dann quasi die Trophäe kriegen. Aber sie bereiten das Ganze vor und rufen die dann auf und sagen, von denen fünf, die zur Wahl waren, Nummer 5, scheidet aus. Nummer 4, Nummer 3, Nummer 2, Nummer 1, Kuvert. Warte mal, was sage ich jetzt? Wer war einer? Jan Sommer. Goalie, Schweizer Goalie. Oder? Und dann kommt der Jan Sommer führen und um den geht's dann in dem Moment. So muss man sich das vorstellen. Johannes der Täufer war so einer. Er hat den Weg vorbereitet für Jesus. Und eigentlich auch wieder diejenigen, die haben gesagt, das ist alles in der Bibel drin, Altes Testament. Man hätte es eigentlich verstehen können, wenn man hätte wollen. Aber sie haben, wie gesagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ihre eigenen Ideen sind in dem Weg gestanden. Er hat die Stimme eines Rufers in der Wüste. Er ist Elia. Text dazu. Und er wird vor ihm hergehen, vor dem Messias, im Geiste und in der Kraft des Elia. Zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Das ist in Bezug auf Maleachi, Kapitel 3, Vers 23 und 24. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das tönt übrigens nicht so toll, oder? Das ist übrigens, darauf warten wir noch. Das wird irgendwann einmal kommen. Das wäre jetzt aber ein anderes Thema. Ja? Er kommt im Geiste Elias. Als Jesus gefragt wird, wer er denn sei, sagt Jesus, geh doch mal davon aus, dass er Elia ist. Wie gesagt, hebräisches Denken. Geh doch mal davon aus, dass er Elia ist. Das ist nicht Elia reincarnated. Er war Johannes, von Anfang an. Vorbereitet, vorhergesagt von Engel, geboren von einer Frau, aber auch gezeugt von einem Mann, anders wie bei Jesus, oder? Ein ganz normaler Mensch, aber mit einem klaren Auftrag. Ist nicht Elia zurückkommen, Reinkarnation, oh, meine Nerven. Aber er hat das repräsentiert, was der Elia ausmacht. Und hat den Weg vorbereitet. Eine Erfüllung noch einmal von dem, was da, oder eine Teilerfüllung von dem, was da in Maleachi 3 steht. Bevor der Tag des Herrn kommt, bevor Gott alles zu Ende bringt, um was Neues zu machen, kommt einer, der hier einen Weg vorbereitet für einen anderen. Er legt Zeugnis ab für Jesus, den Messias. Das ist das, was Johannes macht. Er legt Zeugnis ab für Jesus, den Messias. Ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Da ist der Bezug dazu, Lukas 3, Vers 16. Habe ich schon erklärt, mache ich nicht mehr. Zweitens, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Er deutet auf Jesus und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt trägt. Das ist ein Bezug auf Jesaja 53. Dort wird es ganz klar so gesagt. Von dem Gesalbten. Von dem Gottesknecht. Es wird so klar gesagt, was der macht. Und dass er auch sterben wird, aber nicht im Tod bleiben wird. Dass er unsere Sünde trägt. Steht alles dort. Nur hat man den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Leider. Johannes zeigt auf den Jesus und sagt, der ist das. Weiter bezeugt Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Aber der, der mich gesandt hat, jetzt ist auch nochmal, vielleicht können wir das kurz unterbrechen, jetzt kann man auch denken, ja was, ich kannte ihn nicht, der ist ja verwandt mit dem, hey. Weißt du, wenn du mal das Lukas-Evangelium liest, glaubt dort, nee, Matthäus-Evangelium, Matthäus oder Lukas, eins von den zwei, dort steht es, wie die ganze da miteinander verbandelt sind. Lukas ist es. Und man sagt, was kannte ihn nicht, er ist, was heißt, in welchem Grade, Cousins oder so, den muss man sich doch kennen, also hallo. Auch hier wieder jüdisches, hebräisches Denken oder griechisches Denken. Wir sagen, entweder kennt man oder kennt man nicht. Also das muss man wissen. Es sei denn, du bist 85, da kann es vorkommen, dass manche Sachen nicht mehr weiß, oder? Aber das ist er ja noch nicht. Ja? Nein, da geht es darum, er hat keine Ahnung gehabt, was mit dem Jesus alles für Ziele und Pläne sind. Bisher hat er einfach gedacht, Verwandtschaft. Jetzt auf einmal kriegt das größere Bild. Ja? Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mit dem Auftrag und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, das ist nämlich Gott gewesen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Also klarer kann man es nicht sagen, oder? Übrigens, ist auch nochmal eine interessante Frage. Als die Taube, als der Heilige Geist in der Form von der Taube auf Jesus gekommen ist, kennt ihr alle, gell? Dort kommt das ganze Taubebild her. Dort, wer hat es erfunden? Dort. Dort ist es passiert. Seitdem wird die weiße Taube gebraucht für alles Mögliche. Aber da ist es passiert. Wer hat es gesehen? Habt ihr eine Idee? Also quasi, der Johannes hat getauft, Jesus kam um und sagt, tauf mich doch auch. Johannes hat gesagt, hey, sorry, aber du mich, nicht ich dich. Und Jesus sagt, Jesus, mach, was ich dir sag. Er hat das dann gemacht, oder? Und dann ist, als Jesus aus dem Wasser kam, die Taube gekommen. Der Heilige Geist in der Form auf der Taube auf ihn drauf. Wer hat es gesehen? Bitte? Der Johannes hat es gesehen und Jesus. Könnt ihr nachlesen. Niemand sonst. Es war kein, wie soll ich sagen, kein Massenevent. Johannes hat es gesehen, Jesus hat es gesehen. Und deswegen sagt Johannes hier, hey Mann, ich habe das gesehen. Deswegen, ich weiß, der ist der Sohn Gottes. Er legt Zeugnis ab für Jesus. Der ist es. Jetzt geht sein Job zu Ende. Und das ist der Text, den wir da jetzt gerade vorhin, den wir jetzt vor uns haben, der Johannes Kapitel 3, Vers 22, folgende Text. Jetzt geht der Job vom Johannes zu Ende. Und er weiß es. Meine Zeit ist vorbei. Weil ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Das ist Jesus. Mein Job ist, ihn einzuführen. Und jetzt geht das los, oder jetzt kommt auf einmal so der eine Jude da zu seinem Jünger, zu dem Jünger vom Johannes und sagt, hey, der tauft auch, und du schon lang, wer hat jetzt recht? Und wer ist jetzt eigentlich der Chef? Mach dem mal ein End dort. Und dann sagt der Johannes mit eigenem Wort, er braucht das Bild von der Hochzeit, vom Bräutigam und vom Freund vom Bräutigam. Man könnte sagen, wie heißt der Freund vom Bräutigam auf der Brutführer, hä? Nennen wir ihn mal Brutführer. Der von der männlichen Seite her den Bräutigam begleitet, für ihn alles macht und so. Der ist nicht der die Brut heiratet. Der hilft nur mit organisieren. Und wenn dann die ganze Hochzeit stattfindet, dann steht er neben dran und freut sich ganz fest. Weil sein Job, es ist immerhin sein Kollege, der da heiratet. Und jetzt ist das endlich einmal soweit. Er freut sich aber auch, weil er weiß, ab morgen habe ich mit dem hier nichts mehr zu tun. Ist alles erledigt. Wer von euch hat schon Hochzeit organisiert? Ihr wisst, wovon ich rede, oder? So quasi, Bistro Herr, mega Bürz, mit allem Möglichen. Und dann wird geheiratet, stehst neben dran, freust dich und denkst, so gut haben die sich gefunden und ist das jetzt fest und so gut habe ich morgen frei. Ne? Und so geht es dem Johannes auf der einen Seite auch. Er sagt, meine Aufgabe ist jetzt gemacht. Ich habe die Hochzeit organisiert. Jetzt wird geheiratet hier und morgen habe ich frei. Nur seine wie er in seine Freiheit reingekommen ist, das ist halt jetzt ein bisschen eine andere Geschichte, oder? Und er sagt dann noch, weißt, wer vom Himmel kommt, der weiß, was im Himmel abgeht. Wer von der Erde ist, der hat doch keine Ahnung, was im Himmel ist. Deswegen brauchen wir jemanden, der von dort kommt, um uns erzählt, was dort ist. Weil niemand von uns hat Ahnung, was das wirklich ist. Es muss einer von dort sein. Und Jesus kommt vom Himmel. Er weiß, was dort ist. Wie gesagt, ich habe Jesus öfter Rede gelesen. Im Johannes sagt er das ein paar Mal. Ich mache nur das, was Gott mir sagt. Ich verkünde euch nur das, was ich von Gott her weiß. Ich mache nicht meine eigenen Stories hier. Sondern ihr habt das, was ich gesehen habe, das bringe ich euch. Das, was ich weiß, das bringe ich euch. Johannes sagt, ich komme von hier. Ich habe keine Ahnung, aber der schon. Und deswegen geht es jetzt darum, dass ich langsam, aber sicher in Rente gehe. Und er an den Mittelpunkt kommt. Johannes sagt, ich bin nicht der Christus, ich bin nur der Freund des Bräutigams. So hat Gott das in seiner Planung festgelegt. Er hat klar gewusst, was sein Platz ist und was nicht. Es wird langsam Zeit, dass ich von der Bildfläche verschwinde. Ja, mit dem Satz, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das habe ich manchmal bei frommen Leuten gehört, den Spruch. Ich weiß auch nicht, ob du ihn schon mal gehört hast. Wo es darum geht, hör auf, Spaß am Leben zu haben. Er muss zunehmen in deinem Leben, also Jesus, oder? Du musst frommer werden. Und das heißt, normales Leben darfst du nicht mehr haben. Das ist damit gar nicht gemeint. Keine Sekunde lang. Deswegen darf man den Text da so nicht missbrauchen. Es geht darum, hier der Johannes sagt, meine Zeit ist vorbei. Übrigens, Dini und Mini nicht. Wir sind immer noch Nachfolger von Jesus. Aber wichtig ist, dass er den Platz hat in unserem Leben, der ihm zusteht. Johannes sagt, meine Zeit ist vorbei. Ich muss jetzt von der Bildfläche verschwinden, um ihm Platz zu machen. Weil es geht um ihn, nicht um mich. Deswegen muss er zunehmen. Er muss mehr sichtbar werden, ich nicht. Nur wer vom Himmel kommt, kann sagen, was im Himmel wirklich gilt. Ich bin von der Erde, so sagt es Johannes. Er aber kommt von Gott und er hat die Vollmacht erhalten. Das macht der Johannes deutlich. Die Bühne ist vorbereitet. Johannes, deswegen haben wir hier Bühnenvorbereiter, Zeitalterabschließer und Augenzeuge. Zeitalter abschließen. Was heißt denn das? Noch kurz, vielleicht habe ich noch Zeit oder ist es schon lang vorbei? Bitte? Es noch. Du hast mir so gewaltig vorgestellt hier. Jetzt hast du das Problem, oder? Außer noch schnell das. Jesus sagt einmal von Johannes dem Täufer, er ist der größte Prophet. Der größte Prophet von all den Propheten im Alten Testament. Warum? Weil er Jesus gesehen hat. Der Messias hat kein anderer Prophet, die haben nur vorhergesagt. Johannes hat ihn gesehen. Das hat kein anderer. Niemand. Nicht einmal der Jesaja. Geschweige denn Daniel. Keiner. Johannes hat. Und deswegen ist der Johannes der Abschluss vom Alten Testament. Ich sage den Leuten gern, wenn du die Evangelien liest, dann musst du wissen, dass die Evangelien immer noch im Geiste des Alten Testaments sind. Das musst du unbedingt wissen. Weil Jesus ist der Messias von den Juden. Und das steht im Alten Testament. Er kommt in sein Eigentum. Nur das Dumme ist, Johannes Kapitel 1, die Seinen habe ich nicht erkannt. Okay? Aber er ist in sein Eigentum gekommen. Und solange Jesus auf der Erde war, bevor man ihn gekreuzigt hat, solange war er in seinem Eigentum, in seinem Volk, als der vorhergesagte Messias, um ihnen das zu bringen, was vorhergesagt ist, nämlich Reinigung und Erfüllung im Heiligen Geist. Nur die wollten nicht. Also bis auf ein paar Ausnahmen. Die wollten einfach nicht. Das ist das Verrückte. Wenn du Jesus reden hörst, und es gibt viel Rede von ihm, der Johannes in seinem Evangelium hat ganz viel. Und zum Teil sind sie gleich ein bisschen kannibalisch. Habe ich heute Morgen gelesen noch, das heißt Johannes 6, sagt Jesus, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, kann nicht mein Jünger sein. Hä? Wo landen wir denn hier, oder? Das ist auch wieder so ein Bildspruch. Weil er es Opfer bringt. Okay? In der Evangelie geht das Alte Testament zu Ende. Und deswegen, wenn zum Beispiel die Bergpredigt liest, hast du schon mal gelesen? Ich habe schon ein paar Mal gelesen und früher war ich echt depressiv. Ich hab depressive Zustände gekriegt beim Lesen von dem, weil ich gedacht habe, das kann ich nicht. Meine Nerven, das kann ich echt nicht. Also ich glaube, ich gebe gerade meine Kündigung. Das schaffe ich nicht. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Schon ähnlich gefühlt? Gibt es Leidensgenossen von mir? Und innen hier? Gut, bin ich froh. Ihr habt eine gute Nachricht. Das ist alles Testament. Jesus macht den Zuhörern deutlich, du willst aus eigener Kraft gut sein? Vergiss es. Du meinst, dass du alles erfüllen kannst, was Gott will? Ich zeig dir mal, wie es wirklich ist. Hier, guck mal, wenn du nur schon einer Frau nachschaust und denkst, wäre mal cool mit der Sex zu haben, hast du bereits die Ehe gebrochen. Oh my goodness, oder? Mal ehrlich gesagt, wer hat das noch nicht? Und umgekehrt Frauen den Männern hinterher geguckt, oder? Mit einem ähnlichen Gedanke vielleicht, weil dein Mann wieder mal ein Pfeife war irgendwo daheim, Abwasch nicht gemacht, oder? Und dann siehst du einen tollen Typ und denkst, Richard Gere so eine Art, na, das wäre doch jetzt auch einer. Das kennen wir doch irgendwo alle. Das sind einfach nur so ein paar Bilder, die Jesus braucht, um deutlich zu machen, du kannst es nicht selber. Wie gesagt, Altes Testament, so musst du es verstehen. Mit einer Botschaft, du brauchst Rettung. Und die ist in der Person von Jesus. Reinigung und Erfüllung im Heiligen Geist. Wann geht dann das Zeitalter von der Gemeinde los oder das, die Zeiten der Nationen? Wenn Jesus seinen Geist gibt. Ja, er geht in den Himmel, Geist kommt runter und jetzt ist momentan unsere Zeit. Das muss man auch noch wissen. Johannes der Täufer heißt der größte Prophet, sagt Jesus einmal, Matthäus 11. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer wie er. Sagt Jesus, wörtlich so, habe ich gelesen? Wer ist der Kleinste im Reich Gottes? Ich sage mein Geschichte. Du kannst vielleicht du sagen oder so. Also jetzt gut, nach dem Urse in der Einführung. Weiß ich nicht mehr so richtig, oder? Genau. Da ist das Neues angefangen. Und Johannes schließt das Alte ab und führt eigentlich den Retter ein, den Messias. Nur verrückterweise habe ich es nicht gecheckt. Jetzt bin ich fast fertig, wenn ich dann noch weitermachen kann. Könnt ihr mal weitermachen? Ich schaff's gerade nicht mit dem Teil hier. Danke. Übrigens bei Johannes 3, Vers 36 an dem Text findest du Kurzform, ganz kurz in einem Vers vom Evangelium. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Kürzer kann man es nicht zusammenfassen, was da steht. Jetzt kommen wir zum Schluss. Zusammenfassung. Johannes ist der letzte wichtige Prophet des Alten Testaments. Seine Aufgabe, Jesus als den Sohn Gottes bekannt zu machen, geht zu Ende. Er macht klar, wie man sich dem Zorn, wie man sich vor dem Zorn Gottes retten kann. Das macht er ganz klar, das ist Jesus. Und deswegen ist Johannes echt eine wichtige Figur. Er ist der, der klar macht, wer der Jesus wirklich ist. Jetzt ist wichtig, wer ist der Jesus bei dir? Ist er dein Gango, wo du immer wieder brauchst, wenn ein Zeichen passiert? Ist er derjenige, wo du die Hölle erspart, damit du den Himmel kannst? Wer ist Jesus bei dir? Ist er dein Erlöser? Ist er auch dein Herr? Sagt den Leuten gern, Jesus ist beides. Und wenn er beides nicht ist, dann ist er nichts in unserem Leben. Er ist Retter und Herr. Du kannst nur zusammen haben. Du kannst nicht sagen, ich nehme die Retterseite, die Herrseite gefällt mir nicht so. Das soll andere machen. Ich nehme die Retterseite. Ich will den Himmel. Und meine ganze Sünde loswerden, will ich auch noch. Nein, es geht nur zusammen. Jesus ist dein Retter. Wenn du sagst, Jesus sei mein Herr, dann muss es aber auch sein. Ganz wichtig. Und dann geht es darum, was will er denn? Was ist ihm wichtig für mich und für mein Leben? Und das findest du in der Bibel. Und dann mit der Hilfe vom Heiligen Geist lebst. So, ich bin fertig. Für diejenigen, die gerne noch ein bisschen mehr über Johannes nachstudieren wollen, ich habe hier in der Präsentation, die habt ihr hinten, ja, kann man ausdrucken und so, wie man das will, oder sie können es euch zuschicken. Das sind alle Bibelstellen, wo Johannes der Täufer im Neuen Testament vorkommt. Mehr gibt's nicht als die. Und die kannst du mal dir reinziehen, dann kriegst du noch ein größeres Bild von dem interessanten Menschen und seiner Berufung von Gott. Merci fürs Zuhören, ich habe fertig, ich wünsche euch einen ganz schönen Rest von dem sonnigen Tag.